Bitte? Was soll ich sagen? Also, was ich da viel von halte, da falle ich selbst mit runter mit meinem Alter. Unter die Gitarristen.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Geri unterm Dach, diesmal aus dem Keller. Heute soll das Thema sein, die Logopädie.
Genau, und dann haben wir einen Gast, der Hannes Clemens, Logopäde. Was noch kommt, keine Ahnung, wird uns erzählen.
Viele, glaube ich, kennen Logopädie vor allem aus der Kindheit, irgendein Sprachfehler. Und was hat das jetzt eigentlich im Alter auf sich mit der Logopädie? Und dem wollen wir heute nachgehen.
Genau.
Und vielen Dank schon mal, dass wir bei dir im Keller zu Gast sein dürfen.
Sehr, sehr gerne.
Hannes arbeitet zwar auch im Alfred-Krupp-Krankenhaus, aber du bist nämlich eigentlich selbstständig. Vielleicht erzählst du mal was zu deinem Werdegang.
Ganz genau. Ja, dann ein bisschen zu mir. Also, ich bin seit nunmehr 12 Jahren auch im Krupp-Krankenhaus tätig. Lange Zeit als Angestellter einer logopädischen Praxis und jetzt seit bei 5,5 Jahren als Inhaber. Und genau, so ist mein Alltag also durchaus sehr vielfältig und eben nicht nur in der Klinik, sondern auch in der Praxis, im Hausbesuch, in Einrichtungen. Dort behandle ich mittlerweile auch seit vielen Jahren schon ausschließlich erwachsene Patientinnen und Patienten. Meine Hauptpatientengruppe sind tatsächlich ältere und älteste Menschen. Letzten Endes aber angefangen im Erwachsenenalter. Das beginnt unterschiedlich. Also ich habe schon mal Stimmpatientinnen und Patienten, die vielleicht auch in ihren 20ern sind. Der größte Teil sind aber sicherlich neurologische und geriatrische Patientinnen und Patienten im deutlich höheren Alter, also 60 plus bis hin zu, ich glaube, meine älteste Patientin war 101, die ich logopädisch behandelt habe.
Und auch heute ist wieder unser Pfleger Bernd Jürgen mit dabei und er hat sie auch wieder durchgefragt.
Ja, so ist es. Und dann sind wir mal gespannt, was er so für Antworten bekommt.
Hallo, ich grüße Sie. Mein Name ist Pfleger Bernd Jürgen und ich habe da mal eine Frage. Sagen Sie, können Sie mir sagen, was ist Logopädie? Brauchten Sie schon einmal Logopädie? Was ist Logopädie?
Ja, natürlich, das ist Sprache.
Brauchten Sie schon einmal Logopädie?
Nein, ich glaube nicht. Ich meine, Logopäden sind wir alle in irgendeiner Form.
Was ist Logopädie?
Kenne ich, weil ich selber bei Logopädie bin. Nein, alte Leute habe ich da gar nicht gesehen.
Brauchten Sie schon einmal Logopädie?
Nein, weil ein verstorbener Mann Logopädie hatte. Der war auch im Krankenhaus und plötzlich konnte der nicht mehr richtig sprechen. Und der leider so komisch.
Was ist Logopädie?
Was ist das denn?
Erstmal Logopädie, was heißt das? Also wo kommt das her? Vielleicht kannst du das schon mal, Hannes, ein bisschen was erzählen.
Genau, also die Logopädie kommt erstmal von der Sprache. Ja? Logos ist die Sprache im Altgriechischen und letztlich dreht es sich um alles, was irgendwie mit Sprache und Sprechen und Stimme zu tun hat. Zusätzlich dazu ist dann irgendwann nochmal das Thema Schlucken gekommen, um das wir uns auch kümmern, weil es eben mit in unseren Arbeitsbereich einfällt. Aber letztlich dreht es sich um alles, was irgendwie mit dem Thema Sprache und Sprechen zu tun hat.
Zeitreise, die Entstehung der Logopädie. Die Geschichte der Logopädie reicht über 100 Jahre zurück. Der Begriff Logopädie wurde 1913 vom Wiener Arzt Emil Fröschels geprägt. Gemeinsam mit Persönlichkeiten wie Hermann Gutzmann und Albert Liebmann legte er wichtige Grundlagen für die heutige Sprachtherapie. Sie erforschten Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen und entwickelten erste therapeutische Ansätze. Ein bedeutender Meilenstein war 1962 die Gründung der ersten staatlichen Logopädenschule in Berlin. Später sorgte das Logopädengesetz von 1980 dafür, dass der Beruf offiziell anerkannt wurde und eine klare Ausbildung erhielt. Auch der Deutsche Bundesverband für Logopädie spielte eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung des Berufes und setzte sich für bessere Standards und wissenschaftlichere Ausbildung ein. In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich die Logopädie zu einem modernen Gesundheitsberuf. Neue Studiengänge, Forschung und internationale Zusammenarbeit stärkten die Profession weiter. Heute unterstützt die Logopädie Menschen aller Altersgruppen mit Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen und verbindet medizinisches Wissen mit Pädagogik und Therapie.
Ich würde mal so einen Bogen spannen, schon mal so einen leichten. Also bei Schlaganfallpatienten, was machst du da und was ist dann geriatrisch anders? Oder?
Da gibt es eine große Schnittmenge, muss man sagen, weil eben viele geriatrische Patientinnen und Patienten dann auch schon mal einen Schlaganfall oder andere Erkrankung haben. Aber es ist natürlich so, dass ich beim akuten Schlaganfall nach ganz anderen Dingen gucke. Also da gucke ich mir die Sprache an. Was macht der Patient inhaltlich in der Sprache? Also sind falsche Wörter da? Sind die Wörter verändert, die er äußert? Dann die Frage, was macht das Sprechen? Denn der Unterschied zwischen Sprache und Sprechen ist, dass das Sprechen vor allem sich um die Artikulation dreht. Ja, wenn also ein Mundwinkel hängt, eine Zunge sich nicht gut bewegt, dann macht es ein Sprechproblem, aber der Patient kann inhaltlich immer noch völlig adäquat sein. Es klingt dann nur nicht mehr so, wie es klingen soll. Danach gucke ich, und ein sehr, sehr großer Teil und sehr, sehr wichtiger Teil, gerade nach Schlaganfällen, ist eben auch das Thema der Schluckstörung. Das heißt, ich teste bei den Patientinnen und Patienten, ob sie alles, was sie schlucken können sollen, auch schlucken können. Angefangen vom eigenen Speichel über Nahrung von breiiger Konsistenz, über Flüssigkeit, über feste Nahrung bis hin zu sehr schwierigen Nahrungsmitteln wie Reis, Nüsse, alles, was sehr krümelig ist, ne, wo es dann eben Schwierigkeiten geben kann. Und dafür sind wir da.
Wie sieht das in der Praxis aus? Wie hat man sich das vorzustellen? Du reichst denen was an und die essen das? Oder?
Genau, also im Endeffekt stehe ich am Bett der Patientinnen und Patienten und reiche denen dann das an, was sie bekommen sollen. Also wer es natürlich kann, darf gerne den Löffel oder das Glas selber halten. Wer das vielleicht nicht kann aufgrund einer Einschränkung, der kriegt es dann von mir angereicht. Und dann haben wir ein Schema, nach dem wir gehen, wo wir eben klassischerweise von Breikost über flüssig über feste Kost das Ganze dann testen.
Und nun Gedichte und Gerichte. So wie Erlebtes.
Den habe ich dann so mitversorgt und so mit Essen und mit allem. Und da war ich einkaufen, wir wohnten ein paar Haustüren weiter. Und da habe ich auch was für die Tiere mitgebracht, Meisenknödel. Und da ruft er mich an und sagt zu mir, seit wann bratest du so harte Frikadellen? Ich hätte mir bald die Zähne ausgebrochen. Hat er die genommen? Ich habe vergessen, die mitzunehmen. Ich hatte ja welche gemacht, aber die waren zu Hause. Ich wollte sie ihm ja rüberbringen. Ne? Und der hat den Knödel aufgegessen. Ich war fassungslos irgendwie.
Das hört man ja auch, die Altersschwerhörigkeit, die Altersweitsichtigkeit und jetzt gibt es auch noch die Presbyphagie, also die Altersschluckstörung. Gibt es da einen Unterschied zu einer normalen Schluckstörung? Ist das wirklich irgendwie eine Schluckstörung an sich? Wie kann man sich das ja vorstellen oder erklären? Was ist das eigentlich?
Was ich da immer gerne als Beispiel bei meinen Patientinnen und Patienten bringe, ist, dass niemand von jemandem mit 80 oder vielleicht auch schon 90 Jahren noch erwarten würde, so aus dem Stegreif einen Marathon zu laufen, weil man weiß, die Muskulatur ist einfach nicht mehr ganz so gut, die Gelenke funktionieren nicht mehr ganz so. Und man weiß, der Körper gibt das an Leistungsfähigkeit einfach im Zweifel nicht mehr her. Nun ist das Schlucken auch ein muskulärer Vorgang und auch diese Muskeln, die dort dran beteiligt sind, werden im Alter schwächer, so dass es für die Menschen schwieriger wird, das Essen noch genauso in der gleichen Geschwindigkeit und Qualität zu verarbeiten, wie man es eben vorher gemacht hat. Noch dazu wird der Kehlkopf, der eigentlich ein weiches Knorpelskelett ist, immer fester und immer unbeweglicher. Und all diese Dinge sorgen dann irgendwann dafür, dass das Schlucken im Alter einfach tendenziell schwieriger wird. Das heißt nicht, dass jeder alte Mensch sich auch immer mehr verschlucken muss, aber das Risiko, dass das passiert, steigt deutlich mit den Jahren, die wir altern. Und dann kommen eben andere Faktoren noch mit hinzu. Das kann ein Gewichtsverlust sein, das kann eine akute Erkrankung sein. Da reicht aber manchmal auch schon irgendein Infekt, ein grippaler Infekt, der jetzt den Leuten schwer mitspielt. Und plötzlich fehlt dieses letzte bisschen Kraft, was sie noch brauchen, um das Schlucken so hinzubekommen, wie sie es eben vorher 80 oder 90 Jahre lang gemacht haben. Und dann kommen wir tatsächlich ins Spiel und müssen da eben nachhelfen, indem wir das Ganze erstmal diagnostizieren und indem wir dann im besten Fall auch Ratschläge geben können, wie man das Ganze verhindern kann oder verändern kann.
Was macht man dann? Also wenn es dem Alter geschuldet ist und ein muskuläres Problem im Alter, was für Tricks, Kniffs und Therapieansätze?
Ich glaube, es ist nicht nur die Kraft. Ne? Also man muss ja sagen, es ist ja auch im Alter, lässt die Sensibilität nach, der Schluckreflex wandert nach hinten. Das sind ja noch viel, viel mehr Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich glaube, es ist aber, man kann sich das gut vorstellen mit der Muskulatur. Genau. Ich glaube, darauf wollte Hannes hinaus.
Und was macht man dann?
Und dann ist halt die Frage, genau, was tut ihr dann? Und kann man eigentlich sagen, ist häufiges Verschlucken im Alter dann irgendwie normal?
Vielleicht erstmal die Frage, ist das normal im Alter oder nicht? Normal ist ja auch wieder so ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Und ja, sicherlich ist es bis zu einem gewissen Grad normal, dass sich ältere Menschen häufiger mal verschlucken. Und viele werden das vielleicht auch in ihrem Alltag bei den Großeltern oder wo auch immer schon mal beobachtet haben, dass das ein bisschen zunimmt. Das sollte aber weiterhin nicht so sein, dass das jetzt den Alltag gravierend einschränkt, weil dann wird es schon schwieriger. Dann kommen wir und müssen dafür sorgen, dass man da ein bisschen dem Ganzen auf die Sprünge hilft wieder. Und das ist im Alter häufig vor allem über eine Kompensation möglich. Das heißt, Muskelaufbau ist natürlich mit 90 Jahren dann doch sehr schwer umzusetzen. Also gucken wir, dass wir über bestimmte Kopfhaltung, Körperhaltung, das Ganze möglichst so optimieren, dass der ältere Mensch auch wieder gefahrlos das Essen zu sich nehmen kann. Und wenn wir feststellen, dass die veränderte und verbesserte Haltung und das optimale Setting drumherum eben nicht reicht, dann muss gegebenenfalls auch was an der Nahrung verändert werden. Dann müssen manchmal gewisse Dinge weggelassen werden. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel bei uns auf der GERI irgendwann eingeführt haben, dass es erstmal keine Reisgerichte mehr standardmäßig für die Patientinnen und Patienten gibt. Einfach weil viele ältere Menschen mit sehr kleinteiligen, krümeligen Konsistenzen irgendwann doch Schwierigkeiten bekommen. Und dann haben wir gemeinsam entschieden, dass wir dann sagen, okay, dann lassen wir das zur Sicherheit auch der Patientinnen und Patienten erst einmal weg.
Das heißt, dann müsste der Nachmittagskeks zum Kaffee dann ausfallen. Den gibt es dann nicht mehr.
Es gibt einen ganz netten Kollegen von mir, das ist der Herr Mirko Hiller aus Thüringen, und der hatte das mal auf einem Vortrag erzählt. Nachmittags um 3 gibt es immer Krümelkuchen im Altenheim und dann kommt das große Husten. Und ja, tatsächlich ist es manchmal so, dass eben sehr krümelige Dinge dann doch bei mehreren Menschen zu Schwierigkeiten führen, aber das ist erstmal kein großes Problem, solange die Person das Ganze dann mit einem kleinen Hüsterchen oder einmal Räuspern wegbekommt, dann können die trotzdem auch den krümeligen Keks essen. Wenn es dann allerdings danach irgendwelche Schwierigkeiten gibt oder doch die Luft so eng wird vom vielen Husten, dass es nicht mehr gut geht, dann müsste man überlegen, ob man den krümeligen Keks nicht vielleicht doch durch etwas Weicheres ersetzt.
Was sind denn die Risiken?
Also das Hauptrisiko ist, wenn wir jetzt mal über das Essen und Trinken sprechen, dann landen wir irgendwann bei dem Risiko einer Lungenentzündung. Wenn der ältere Mensch nämlich Essen oder Trinken in die Luftröhre bekommt und das Ganze vielleicht auch aufgrund fehlender Kraft nicht mehr so wegbekommt, dann kommt es zur sogenannten Aspirationspneumonie, also eine Lungenentzündung aufgrund von Eindringen von Nahrung in die unteren Atemwege. Und das kann natürlich gerade im Alter durchaus sehr große Schwierigkeiten machen. Ein älterer Mensch steckt vielleicht eine Lungenentzündung dann doch nicht mehr so gut weg wie ein jüngerer, wenngleich man das auch behandeln kann. Aber da muss man eben sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist das Problem beim Essen. Und dann gibt es noch das leidige Thema Tablettenschlucken. Beim Tablettenschlucken haben viele ältere Menschen das Problem, dass die im Hals stecken bleiben. Und da kann es dann tatsächlich einfach auch lokal zu starken Reizungen kommen. Wenn da eine Tablette wie eine Aspirin-Tablette, die eben essentiell eine Säure enthält, dort hängen bleibt, dann kann es dort wirklich richtig zu Verletzungen der Schleimhaut im Rachen kommen, die dann auch langfristig Probleme dort machen.
Jetzt gibt es auch noch eine Untersuchung, die sogenannte FES-Untersuchung, und das ist immer eine Sache, die wir in der Geriatrie gerne machen, auch um dieser Schluckstörung noch ein bisschen auf den Grund zu gehen und auch zu gucken, wo genau das Schluckproblem liegt und dann auch, damit du halt gezielt dann auch therapieren kannst. Aber vielleicht erklärst du uns das in kurzen Worten mal.
Ja, gerne. Also FES, F-E-E-S, abgekürzt ist die fieberendoskopische Evaluation des Schluckens. Da fängt es schon wieder an, sehr kompliziert, ist es aber am Ende gar nicht. Was wir dabei machen, ist, dass wir mit einer sehr dünnen und steuerbaren Kamera durch die Nase bis hinten in den Rachen fahren und dann uns im Rachen stehend angucken, was denn unten im Hals passiert, wenn Menschen etwas essen und trinken. Da gibt es verschiedene Funktionsprüfungen, was wir uns so angucken, also wie bewegen sich die Stimmbänder und so weiter und so fort. Und am Ende gucken wir uns dann an, was mit verschiedenen Konsistenzen beim Schlucken passiert. Also wo bleibt etwas stecken, was dringt vielleicht in die Atemwege ein, was hilft der Person möglicherweise auch schon im Rahmen der Untersuchung dabei, dass etwas nicht mehr hängen bleibt. Also wir können verschiedene Kopfbewegungen testen. Wir sehen eben durch die verschiedenen Konsistenzen, wo müssen wir aufpassen, wo gibt es Schwierigkeiten. Und was wir vor allem eben auch erkennen können, ist jemand kräftig genug, um das Ganze wieder herauszubekommen, wenn er sich oder sie sich verschluckt. Und was ist vielleicht auch, wenn jemand es gar nicht so genau merkt, ob er oder sie sich verschluckt? Denn auch das kann mal passieren, wenn aufgrund anderer Erkrankungen vielleicht die Sensibilität, also das Gefühl im Hals nicht mehr so da ist. Dann können wir mit dieser Untersuchung trotzdem erkennen, was passiert. Und das können wir sehr viel besser erkennen als von außen. Denn wenn ein Patient nicht hustet oder räuspert von außen, dann können wir im Zweifel nicht sehen, ob das Schlucken jetzt gut geklappt hat oder nicht.
Und da wären wir, glaube ich, auch schon beim nächsten Thema. Was leitest du aus dieser Untersuchung ab? Wie läuft das dann weiter, die Therapie?
Was ich daraus ableite, ist natürlich super unterschiedlich. Am Ende geht es uns ja immer darum, dass wir gucken, was wir dann therapeutisch mit den Leuten veranstalten müssen und können, damit die wieder sicher Nahrung und Getränke zu sich nehmen können. Das kann sein, dass ich in der Untersuchung sehe, es bleibt immer an derselben Stelle im Hals etwas hängen. Und dann ist es häufig schon damit getan, dass die Menschen den Kopf in Richtung Brust neigen. Und dann kann ich schon den am häufigsten auftretenden Fehler quasi ausmerzen dadurch. Das ist nämlich eben dieses klassische Hängenbleiben von Nahrung im Rachen. Ich kann aber natürlich auch sehen, wenn jetzt irgendwo etwas gefährlich in Richtung Kehlkopf gleitet, und dann müssen die Menschen eben nach dem Essen zum Beispiel einmal vorsorglich husten, auch wenn sie noch gar nicht merken, dass da was daneben gegangen ist. Ansonsten leiten wir daraus aber natürlich auch diverse Übungen ab. Wir machen ja auch und auch durchaus noch mit älteren Menschen Muskelübungen, dass wir wirklich gucken, wie kriegen wir den Rachen vielleicht wieder ein bisschen aktiviert, wer jetzt akut Muskulatur oder Kraft verloren hat durch eine akute Erkrankung. Da kann man häufig trotzdem mit einzelnen Übungen, die eben die Halsmuskulatur ansprechen, wieder ein bisschen mehr Spannung rein in dieses System bringen und dann häufig auch den Leuten dadurch das wieder ermöglichen, störungsfrei, im besten Fall mit Genuss zu essen.
Wenn ältere Leute jetzt merken, oh, irgendwie, ich huste vermehrt, es klappt nicht mehr so gut. Vielleicht kannst du nochmal einfache Tipps geben, wie man sich vielleicht zu Hause verhalten sollte. Haltung, du hast schon gesagt, auf die Haltung kommt es an.
Also, angefangen natürlich dabei, möglichst gerade und gut zu sitzen. Ja, damit steht und fällt das Allermeiste. Viele meiner Konsile kann ich schon beantworten, indem wir einfach nur die Haltung verbessern. Möglichst gerade und stabil sitzen. Natürlich gucken, dass man eben das, also erstmal darauf achten, was fällt einem denn schwer? Ist das Problem eher beim Trinken oder ist das Problem eher bei fester Nahrung? Sind es vor allem die Tabletten? Das ist ein ganz häufiges Thema. Wenn es Tabletten sind, ist der einfachste Tipp, was man machen kann, die Tabletten statt mit Wasser, zum Beispiel mit Apfelmus einzunehmen. Wichtig dabei bitte keine Milchprodukte, weil das ist mit vielen Medikamenten nicht so optimal. Apfelmus geht super, Wackelpudding geht in der Regel auch, weil das Ganze das dann etwas besser mitnimmt und dann landet es häufig sehr viel weniger problematisch da, wo es landen soll. Ansonsten im Zweifel bestimmte Sachen einfach auch weglassen. Wenn man merkt, ich huste jedes Mal, wenn ich meine Nussmischung esse, dann muss man vielleicht gucken, ob die Nussmischung noch das Richtige ist. Wenn man es nicht mit einer optimalen Haltung und vielleicht auch der Kopfneigung nach unten, also das Kinn zur Brust zu neigen, ist in ganz vielen Fällen ein sehr, sehr guter Hinweis und eine sehr gute Hilfe. Und wenn das nicht hilft, muss man manchmal leider auch in den sauren Apfel beißen und einsehen,
dass
bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren.
Es gäbe ja schon, und das gibt ja dann schon im Alter, große Veränderungen der Nahrungsaufnahme. Also wenn ein Schluckproblem auftritt und vorhanden ist, ja, ist das ja schon sehr einschränkend, gegebenenfalls.
Ja, auf jeden Fall. Das macht viele Einschränkungen im Alltag und das bringt sehr, sehr vieles auch mit sich. Man muss viel beachten im Zweifel. Allerdings klingt das jetzt vielleicht auch schlimmer, als es ist. Man muss schon sagen, dass glücklicherweise die meisten älteren und auch ältesten Menschen immer noch durchaus auch mit Genuss essen können. Ja, das ist nicht so, dass jetzt jeder alte Mensch sich fürchten muss, um Gottes Willen, sobald ich die 80 überschreite, macht das Essen keinen Spaß mehr und ich kriege nichts mehr durch den Hals. Nein, das ist es überhaupt nicht. In sehr, sehr vielen Fällen funktioniert das auch weiterhin gut und funktioniert das bis ans Lebensende.
Können
auch
Sie bestätigen.
Ohne größere Probleme. Aber es kann eben dann schneller mal passieren, dass es zu Schwierigkeiten kommt. Aber das ist jetzt nicht gesetzt, dass jeder Mensch ab einem gewissen Alter plötzlich nicht mehr sich mit Genuss und ohne Probleme ernähren kann.
Ja, jetzt haben wir sehr viel gehört und ich glaube, das war ja sehr informativ. Ich glaube, wir haben durch so einen kleinen Ritt durch die geriatrische Logopädie gemacht. Aber es ist trotzdem noch viel vielfältiger, wie wir alle wissen.
Ja.
Aber zum Schluss vielleicht noch, was würdest du älteren Menschen oder Angehörigen gerne noch mit auf den Weg geben bezüglich des Themas? Und dann vielleicht noch, was wünschst du dir für die Zukunft der Geriatrie?
Also was ich mitgeben möchte, das ist mir nämlich immer ein Dorn im Auge. Bitte lassen Sie den Schnabelbecher weg.
In aller Regel,
der Schnabelbecher ist tatsächlich ein schwieriges Thema bei uns in der Therapie, weil gerade in der Geriatrie ganz oft standardmäßig der Schnabelbecher hingestellt wird. Und der Schnabelbecher nimmt einem mehrere Dinge, die man braucht, um sich auf ein Trinken einzustellen. Man sieht nicht, wann das Ganze kommt. Es kommt nicht an den Lippen an und dann kommt in der Regel auch noch eine große, unkontrollierte Menge, die dann so halb im Mund und schon halb im Hals quasi rauskommt. Das heißt, der Schnabelbecher macht in den meisten Fällen mehr Schluckstörung, als dass er bei Schluckstörung hilft. Das ist ein ganz großes Thema, für das ich seit vielen Jahren mich einsetze und es
nicht nur durch. Wieso gibt es dann noch so viele davon? Also ich sehe die auch jeden Tag und wieso wird dann noch so viel angereicht?
Weil ich glaube, dass es vielen, also bei
müssen
vielen
wir mehr Werbung machen.
Das ist so ein Automatismus.
Dagegen.
Ja, dagegen. Genau, wir müssen Werbung dagegen machen. Das ist leider wirklich ein Automatismus. Ich habe schon Menschen im Pflegeheim gesehen, die völlig adäquat waren, die haben sich adäquat bewegt, die waren kognitiv absolut auf der Höhe und trotzdem stellt die Schwester da erstmal einen Schnabelbecher auf den Tisch, weil sie sind ja jetzt im Altenheim und damit kriegt jeder nochmal einen Schnabelbecher und das gehört sich in meinen Augen überhaupt nicht und das macht oft mehr Probleme, als es sein müsste. Also das ist mein oberster Appell.
Und dein Wunsch für die Geriatrie.
Und mein Wunsch für die Geriatrie, weniger Schnabelbecher und einfach mehr Aufmerksamkeit vielleicht noch für den Bereich Logopädie auch in der Geriatrie, weil eben auch ältere Menschen natürlich das Recht haben, nicht nur sicher zu essen und zu trinken, sondern auch vernünftig zu sprechen und noch eine Stimme zu haben, die sie gut einsetzen können. Und all diese Dinge, die wir Logopädinnen und Logopäden eben auch machen, dürfen natürlich auch ältere Menschen weiter nutzen. Und niemand ist da ausgeschlossen, nur weil er jetzt ein bestimmtes Alter überschritten hat. Egal wer oder was da was anderes sagen würde.
Das war eine tolle Folge.
Informativ, auf jeden Fall. Auch Logopädie mal ins Licht gerückt.
Schön.
Mit schönen Wünschen. Da bin ich ganz dafür. Ja, und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns aus Bochum.
Aus dem Keller. Und vielen Dank für die Gastfreundschaft und dass du bei uns warst.
Genau. Vielen Dank für die Einladung.
Und so jung hören wir uns
nicht wieder tatsächlich. Und da würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.
Bleibt uns gewogen.